Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
So, servus Helmut.
Ja, hallo Maurice. Wie geht's dir?
Nicht erschrecken vor meinem Kommunistenrot.
Ja. Ich dachte, ich habe jetzt bis vor 2 Minuten, wo ist es im Fernsehen, im ZDF, so eine Diskussionsrunde der Parteien gesehen, die eben gestern nicht bei dem Triell dabei war. Und da war diese Frau, wie heißt sie, Wissler von den Linken dabei und hat also praktisch die ganze Palette schon abgearbeitet, von Enteignung bis sonst wohin und Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Also da schockt mich dein Rot heute überhaupt nicht.
Ja.
Ganz im Gegenteil, das ist angenehm.
Ja.
Also mir kam so der Gedanke, ja, also ich sag mal, bevor Sozialisten jemals verstehen, mit Geld umzugehen, lernt es ein Hund, einfachen Wurstvorrat anzulegen.
Sehr gut. Soll heute gar nicht unser Thema sein, Helmut, sondern Teil 2 von unserem ersten Livestream, ja. Die with Zero, also ist es ein erstrebenswertes Ziel, mit Null auf dem Konto zu sterben? Ja. Und über dieses Buch hatten wir ein paar Fragen schon diskutiert und ein paar Fragen sind offen geblieben und die wollen wir heute mal besprechen. Mhm. Beim letzten Mal haben wir mit der Frage, glaube ich, aufgehört und da wollte ich dich nochmal fragen, ob dir da weitere Dinge einfallen, also quasi Investition in Erlebnisse, die du in deinem Leben getätigt hast, ja, die die höchstmögliche Erinnerungsdividende dir ausgezahlt haben. Also Erinnerungsdividende als Definition, ich sag mal, wenn du dich mit deiner Frau ansiehst, ja, und ihr beide grinsen müsst und sagt, wow, das war ein tolles Erlebnis, ja. Und jedes Mal, wenn ihr an dieses Erlebnis denkt, habt ihr quasi so ein Glücksgefühl. Das mal als Definition zum Thema Erinnerungsdividende. Ja. Hast du da noch Erlebnisse, die dir einfallen?
Da, also ich sag mal, da gibt es viele Erlebnisse. Also wenn wir die jetzt heute alle sprechen wollen, Dann ist der Abend vorbei und dann müssen wir dann in 2 Wochen Teil Nummer 3 machen. Aber ein Schwerpunkt bei diesen wunderschönen Ereignissen liegt sicherlich auf den vielen fantastischen Reisen, die wir machen konnten. Natürlich, man hat dort eben wunderschöne Ziele gesehen, ja, wo man ja nicht weiß, kommt man da eben vielleicht nochmal hin. Aber darüber hinaus, dass man eben wirklich tolle Sachen auch gesehen hat, war es bei uns eben auch immer wieder so, dass wir natürlich eben auch ganz tolle Menschen dort kennengelernt haben, mit denen man dann eben auch sprechen konnte. Ja, und selbst wenn man Menschen getroffen hat, die man nur einmal in seinem Leben getroffen hat, und hat mit denen eben im Prinzip dann mal, ich sag mal eben gesprochen, ja, dann bleibt das eben für den Rest des Lebens eben hängen. Mhm. Also ich sag mal, ein schönes Beispiel, ja, was ja dann auch mit Investieren zu tun hat, eben meine Begegnung mit Sir John Templeton. Das war ein einziges Gespräch, aber das bleibt eben einfach auf ewig eben hängen, ja. So ist das, ja, und das hat es immer wieder eben auch vor allen Dingen eben auf Reisen gegeben, wo man eben wirklich ganz tollen Menschen eben begegnet ist.
Und gab es dabei Dinge, also manchmal überlegst, ich weiß nicht, ob du das überlegt hast, ich überlege das schon, bei gewissen Investitionen, also bleiben wir jetzt mal bei deinem Reisebeispiel, ne? Jetzt gibt es dort ein besonders schönes Hotelzimmer oder ein besonders schönes Hotel, was schon auch viel Geld kostet. Ja, und jetzt könnte man ja immer die Überlegung als rationaler Anleger treffen. Naja, macht nicht auch das andere Hotelzimmer oder das andere Hotel, erfüllt es nicht auch seinen Zweck? Und hattest du da vielleicht Erlebnisse, wo du sagst, naja, da haben wir zwar vielleicht zu viel Geld ausgegeben, aber im Nachgang war das überhaupt nicht so viel, weil unsere Erinnerungsdividende so kräftig war, ja, von diesem Erlebnis oder was auch immer.
Das hat es sicherlich gegeben, aber ich sag mal, die schönsten Erinnerungen sind teilweise die, wo du vielleicht, ich sag mal, um jetzt bei dem Beispiel Hotel zu bleiben, vielleicht irgendwie etwas ganz Besonderes bekommen hast, für das du dann im Nachhinein noch nicht mal extra bezahlen musstest. Also meine Frau und ich, wir reisen sehr gerne, wir gehen sicherlich auch in eher bessere Hotels. Und ich meine, ein Beispiel, da habe ich auch letztes Jahr dann eben so, das war kurz vor Corona, einen Post gemacht. Da waren meine Frau und ich ja in Südafrika. Da wollten wir uns ja fast treffen, wenn es nicht eben so gewesen wäre, dass ihr praktisch an dem Tag zurückgeflogen seid, nachdem wir dort ankamen. So, und dann waren wir da unten ja auch an dem Kap. Und da gibt es so ein Hotel, 12 Apostel. Das ist eines der guten Hotels in Kapstadt. Und da hatten wir eben für 4 Tage ein Zimmer gebucht. Mit Blick eben aufs Meer. Und dann kamen wir da an der Rezeption an und dann sagte uns der Rezeptionist, oh, er hätte eine schlechte Nachricht, also das Zimmer, was wir gebucht hätten, das sei nicht zur Verfügung. Und deswegen hätten sie jetzt keine andere Alternative, uns für die nächsten 4 Tage in die Präsidentensuite dieses Hotels abzuholen. Und da habe ich ja dann ein Bild gemacht, wie ich in der Tür dieser Präsidentensuite dann eben auch so stehe. Und das sind natürlich Erinnerungen. Du bekommst da eben irgendwo ein Add-on, ja, wo du weißt, da liegst du, da bist du eben, da bist du eben und übernächtigst, wo eben normalerweise Staatsführer oder eben CEO oder so abnächtigen. Das andere ist uns mal passiert, das war auch in Südafrika, in Johannesburg, da wurde ich auch mal vor vielen Jahren abgegradet. Und da sagte uns der Rezeptionist unten, ja, Sie sind jetzt eben in dieser Suite und da ist gerade heute Morgen Brad Pitt ausgecheckt. Dann so Dinge, ja, dass du dann eben in eine Suite einziehst in diesem Hotel, wo, ich sag mal, 2 Stunden Brad Pitt eben dann ausgecheckt hat.
Der hat da vorher noch ins Bett gefurzt, bevor du da reingegangen bist.
Nein, also es, ich sag mal, da könnte man einen ganzen Abend über tolle Dinge unterhalten sich. Ich sag mal, etwas, was auch so aus der jüngeren Vergangenheit uns sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Und da lernt man Leute kennen, die man nie im Leben sonst kennenlernt. Wir waren 2016, waren wir nach Los Angeles eingeladen worden von einem Hotelier. Und zwar so, zur Geburtstagsfeier praktisch, zur 25-jährigen Geburtstagsfeier eben des Peninsula Hotels in Beverly Hills. Dort hat man uns dann eingeladen und praktisch auf Kosten des Hauses dann über ein verlängertes Wochenende praktisch eine Suite zur Verfügung gestellt. Und das ganze Hotel war praktisch von Donnerstag bis Montag geschlossen für Gäste. Und es waren nur geladene Gäste in dem Hotel. Und an dem Samstagabend hat das Hotel eben eine geschlossene Party gemacht in Beverly Hills mit ungefähr 250, 300 geladenen Gästen, die teilweise eben in dem Hotel als Gäste dann untergebracht wurden und eben auch nichts bezahlen mussten für dieses Hotel. Plus eben, dass aus Beverly Hills und Hollywood eben noch jede Menge Gäste, also es waren ungefähr 40 Hollywood-Stars dort von diesen 250, 300 Gästen, inklusive einiger Oscar-Gewinner. So. Und das ist natürlich ein Ding, sowas wirst du nie erleben. Also das heißt, an diesem Abend gab es eben die Möglichkeit, sich zwanglos praktisch, und wenn es eben nur eine Viertelstunde war, mit Menschen einfach mal zu unterhalten und mal was zu erfahren, was du sonst nie im Leben eben, sage ich mal, eigentlich auch für kein Geld kaufen könntest. Ja, also zum Beispiel, ich habe mich dort, sie ist ja auch eine durchaus sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, ich habe mich dort so 20 Minuten mit der Gwyneth Paltrow unterhalten können, ja, sie ja die auch ein mehrere hundert Millionen Dollar schweres Business eben aufgebaut hat, der jetzt eigentlich keine aktive Schauspielerin mehr ist, ja, so, und das sind dann Dinge, die kannst du dir noch nicht mal für Geld kaufen, ja, du kannst dir vieles für Geld kaufen, du kannst dir ein teures Auto für Geld kaufen, ein teures Haus, du kannst dir alles für Geld kaufen, Aber ich sag mal, ja, es dürfte schwer sein, ich sag mal, Gespräche zu kaufen mit Leuten, die ich sag mal, wirklich was Außergewöhnliches, was Einmaliges sind und denen du vielleicht einmal im Leben begegnest.
Dabei fällt mir ein, Jürgen, Helmut, du könntest dir einen Mittagessen mit Warren Buffett ersteigern.
Ja. Das ist etwas, da arbeite ich jetzt seit ungefähr seit dem Jahr 2014 dran. Also wir sind jetzt im Jahr 7. Ich bin ja 2014, habe ich ihn angeschrieben. Und genau wie ich das eben mit Costolani und auch Sir John Templeton eben geschafft habe, eben diese beiden eben zu treffen, versuche ich das auch seit einigen Jahren bei Warren Buffett. Ich hatte dann Schriftverkehr mit seiner Assistentin, mit der Tracy Kuhl, und es lief eigentlich, ich sag mal, durchaus, dass ich sagte, eine kleine Chance mag mal bestehen, dass das irgendwann vielleicht nochmal klappt. Tracy Kuhl jetzt gerade vor anderthalb Jahren eben gekündigt und jetzt ja, müsste ich im Prinzip diese ganze Pyramide wieder neu aufbauen. Ja. Ja. Aber ich sag mal, man kann das versuchen, manchmal gelingt es nicht. Ja. Aber das wäre sicherlich etwas, wenn ich die Gelegenheit hätte, Warren Buffett noch einmal im Leben, ich sag mal, für 15 oder 20 Minuten zu sehen. Dafür würde ich mich in ein Flugzeug setzen und im Zweifelsfalle auch ans Ende der Welt fliegen.
Aber er hat doch mal so ein, ich glaube, sowas versteigert für eine Million oder also für viel Geld. Die hast du doch, dann kannst du das auch mitersteigern das nächste Mal. Das wäre auch nach diesem Konzept, hätte das wahrscheinlich eine sehr hohe Erinnerungsdividende, diese Investition.
Die Erinnerungsdividende wäre sehr hoch. Die realen Dividenden, die ich danach bekommen würde, die wären sehr viel niedriger.
Ja. Jetzt war auch noch mal eine Frage, ich glaube, die hatten wir erst angerissen. Ab wann sollten wir deiner Meinung nach mit dem Abbau unseres Vermögens beginnen? Weil der Autor schrieb, dass wir Menschen im Grunde einen Fehler machen. Wir streben immer nach oder gerade hier in unserer Finanzcommunity, ich hatte ja auch mal gefragt nach den Sparquoten, die sind ja hier enorm im Schnitt, ja, im Vergleich zum, ich sag mal, zum Bundesdurchschnitt. Und wenn wir alle so weiter fleißig sparen, dann werden wir ja alle hier ein relativ großes Vermögen auch aufbauen. Mhm. Und der Autor sagt aber, jetzt verpassen viele den Moment und arbeiten meinetwegen noch 10 Jahre länger und machen und tun, um noch mehr Vermögen anzuhäufen, was sie aber hinterher im Grunde nie ausgeben. Und deswegen sollte man diesen Peak irgendwann wahrnehmen, an dem man ist, und dann lieber, weiß ich nicht, 10 Jahre Arbeitszeit eintauschen und lieber mit dem Abbau des Vermögens beginnen. Wie denkst du dazu?
Ich möchte das noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ich meine, um in den Luxus zu kommen, ich sag mal, vielleicht in dem Alter, wo ich jetzt bin, mit Anfang 60, ich sag mal, möglicherweise sich Gedanken darüber zu machen, wie ich Geld verteile oder ausgebe, muss ich ja erstmal in die komfortable Situation kommen, das Geld dann überhaupt auch zu haben. Ja, das heißt also ich teile eigentlich so das Leben in 4 Perioden ein. Ja, also da ist die erste Periode, das sage ich jetzt mal so rein, 0 bis 20. Die Leute haben kein Geld, die arbeiten nicht, die gehen eben in den Kindergarten, in die Schule, die bekommen von den Eltern dann Taschengeld. So, und das heißt, du bist so, ich sag mal, das erste Viertel deines Lebens damit eben beschäftigt, praktisch erstmal überhaupt auf das Leben vorbereitet zu werden mit der Schule. So, dann kommt diese Phase, sage ich jetzt mal so 20 bis 40. Das ist ja eine Phase, wo jetzt die meisten unserer Zuhörer heute drin sind. So. Und das ist die Phase, in der du dann eben, ich sag mal sozusagen, erwachsen wirst, ja, wo man dann irgendwann mal das Elternhaus verlässt, merkt, das Leben kostet ja plötzlich Geld. Ja, man hat ja bisher bei den Eltern gelebt, das kostete keine Miete. Ja, die Mutter hat eben, ich sag mal, dreimal täglich Essen auf den Tisch gestellt. Das war und fertig, man war krankenversichert bei den Eltern. So. Und dann beginnt so mit 20 diese Einsicht, dass dieses Paradies jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, kein ewiges Paradies ist. Und dann ist das diese Phase, wo man eben anfangen muss, eben, ich sag mal, zu lernen, dass das Leben Geld kostet. Und dass wenn man eben dann, ich sag mal, später den Wunsch hat, und das haben ja viele junge Menschen, dann fragst du 100 Personen zwischen 20 und 40, wer das nicht schickt, irgendwann mal Millionär zu sein, dann antworten eben 99 auch, ja, wenn es ging, würde ich das gerne haben. Also der Wunsch der Menschen ist da, aber es passiert nichts, wenn ich jetzt eben nicht mehr überlege, wie ich das umsetze. Das heißt also, von 20 bis 40 stellst du diesen Zug sozusagen auf die Gleise und fängst daran zu arbeiten, irgendwann später mal Geld zu haben, indem du eben versuchst, eine berufliche Karriere zu machen, die dir eben besonders stark steigendes Gehalt dann bringt. Oder eben, indem du eben, was viele ja hier machen, investierst, was am Anfang ja bei vielen etwas frustrierend ist, weil die Erträge am Anfang sind relativ klein, aber die Erträge werden dann immer größer. Das heißt, du fängst dann an aufzubauen. So, und dann kommst du in diese dritte Phase, 40 bis 60. Ja, da setzt dann so dieser Zinseszinsturbo ein, ja, und dann kommt die letzte Phase, sage ich mal, 60 bis 80, da machst du dir dann, wenn du die ersten erfolgreich durchlaufen hast, diese Phasen, Gedanken, was mache ich jetzt in den, ich sag mal, verbleibenden 20 Jahren, um dieses Geld eben, ich sag mal, zu versorgen, wie bereite ich das vor? Ja, also das heißt, Gedanken zu machen, ja, Geld zu haben und das Geld dann eben so einzusetzen, ja, dass ich wirklich die Zero, also mit Null in der Tasche dann im Zweifelsfall abtrete. Diesen Luxus kann ich mir ja nur leisten, wenn ich vorher sichergestellt habe, eben überhaupt irgendwie an dieses Geld heranzukommen.
Ja, ja. In deinem Leben jetzt, man kann ja immer dein Depot nur erahnen, du hättest doch wahrscheinlich im Endeffekt aber noch mal 5 Jahre früher aufhören können mit dem Arbeiten, oder?
Wahrscheinlich ja, aber muss ich sagen, mir hat das Arbeiten natürlich auch immer wieder Spaß gemacht. Also ich sag mal, das finanzielle Ziel, da hatten wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, das haben ja meine Frau und ich etwas früher erreichen können, dank eben dieser extrem miesen Jahre zwischen 2000 und 2010, ja, weil da ja die Aktien so extrem in den Keller geschossen sind durch zwei große Crashs, einmal New Economy Bubble und Finanzkrise, konnten wir eben deutlich mehr billige Aktien kaufen, als wir uns das ausgerechnet hatten, praktisch zu Beginn des neuen Jahrtausends, 2000. Und deswegen konnten wir dann praktisch 2012 sagen, wir sind eigentlich da, wo wir, ich sag mal, vielleicht sonst erst 2015 oder so gewesen wären. So. Aber mir hat das Arbeiten ja auch Spaß gemacht. Und möglicherweise hätte ich 2012 auch noch vielleicht 2, 3 Jahre drangehangen, wenn nicht bedingt durch die Finanzkrise praktisch das Arbeitsumfeld für uns Banker so schlecht wurde, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. Also ich sage mal, früher war das Geschäft der Banker eben so, dass man sich mit dem Kunden hingesetzt hat. Man hat über Gelddinge und Anlageempfehlungen gesprochen und der Kunde hat gesagt, das klingt gut, setzen Sie es um. So, heute ist es ja so, dass ja im Prinzip Anlageberatung, ja, du führst mit dem Kunden ein 15-minütiges Anlageberatungsgespräch und musst es danach 2,5 Stunden dokumentieren. Ja, also das heißt, du kannst ja heute, ich meine, die Buffin überlegt sich jetzt, und das betrifft ja uns Finanzinfluencer, wie sie uns das Leben schwer machen kann. Weil wir Finanzinfluencer uns die Dreistigkeit herausnehmen, ja hin und wieder eben, ich sag mal, auch Aktien zu empfehlen oder eben Börsentipps zu geben. Ja, so. Also du siehst ja eben, ich sag mal, wenn jetzt einer einfach mal sagt, ich habe mir mal eine Bilanz von einem Unternehmen angeguckt und ich finde, das Unternehmen sieht billig aus, ja, also die Buffin will da irgendwo die Daumenschrauben eben da ein bisschen enger anziehen, ja, dass eben hier sichergestellt wird, dass eben auf Instagram oder der Buffin ist ja auch so ein bisschen, sind ja gewisse Börsenbriefe so ein Dorn im Auge, ja, die ja auch irgendwelche Aktien eben da hin und wieder anpreisen. So, obwohl eigentlich, wenn man im Moment sieht, was die Buffin durchgemacht hat, sollten sie sich weniger um uns hier auf Instagram kümmern, sondern vielmehr, dass sich so Dinge wie bei Wirecard, Cum-Ex oder jetzt eben, dass da zigtausende Verdachtsanzeigen, die Banken gestellt haben, an den Zoll wegen Geldwäsche einfach nicht nachgegangen werden. Aber das ist halt so. Und weil das eben so war, weil diese Richtlinien nach der Finanzkrise so scharf wurden, habe ich auch eben unter diesem Stichwort MiFID 2 gesagt, ich habe zu dem Bankgeschäft nicht mehr so die Lust wie früher. Ja, wo man eben, wenn ich dein Bankberater wäre und du würdest jetzt mit einer Million zu mir kommen und sagen, hör mal Helmut, erzähl mir das mal, dann hätten wir das vertrauensvoll besprochen. Ich hätte dir die Chancen erklärt, die ein Investment hat. Ich hätte dir die Risiken erklärt, die ein Investment hätte. Und dann hättest du auf Handschlag gesagt, das machen wir, das setzen wir morgen um. So. Und so finde ich, das sollte sich das gehören. Ja, und ich hatte weniger die Lust dann, mit dir sowas dann zum Beispiel eine halbe Stunde zu besprechen und danach dann 5 Stunden Papierkram zu machen.
Ja, verstehe.
So. Ja. Und insofern hat mir das damals den Abschied etwas erleichtert.
Und jetzt nochmal, auch vielleicht die Frage nochmal ein bisschen anders formuliert. Stell dir vor, wenn du irgendwann mal die Welt verlassen wirst, und ich wünsche es dir, dass das noch viele, viele Jahre dauert, sagen wir 40. 40 ja. Gebe ich dir, Helmut.
Ja, ja, dann wäre ich 101.
101 ist doch gut, oder? und du hast tatsächlich noch immer 10 Millionen auf dem Konto stehen. Stehen dagegen nicht vielleicht unzählige Erfahrungen, die du von diesem Geld hättest machen können, wie zum Beispiel das Mittagessen mit Warren Buffett?
Ja, ich sag mal, das mag ja einen Reiz haben. Ja. Aber ich sag mal, ich versuche auch immer rational vernünftig zu denken. Ja. Also ein Mittagessen mit Warren Buffett wäre mir sehr viel wert. Aber die Frage ist, wäre es so viel mir wert, dass ich danach, weil er vielleicht für dieses Mittagessen 4, 5, 6, 7 Millionen haben will, ich meinen Lebensstil eben, ich sag mal, vielleicht drastisch einschränken müsste. So. Ja, ich weiß ja, ich habe diese Preise für diese Abendessen, aber das sind ja Millionensummen, die da mittlerweile bezahlt werden. So. Und wenn es Millionensummen sind, müsste ich mich damit eben danach, was das Einkommen angeht, natürlich etwas einschränken, weil ich müsste dann natürlich für dieses Mittagessen eben einen Teil dieser Aktien verkaufen. So wenn das jetzt eine in Relation zu meinem Vermögen eine vernünftige Summe wäre, ja, wäre mir das eben einfach wert. Aber ich sage mal, nach den Preisen, die sie im Moment aufgeworfen werden, ja, sage ich mal, wäre das etwas, wo dann, ich sage mal, das sind ja meistens auch ohnehin schon Milliardäre, die sich dann mit ihm treffen, irgendwelche Hedgefondsmanager, die dann eben, ich sage mal, hunderte Millionen an Vermögen oder teilweise auch 1 Milliarde haben, die dann sagen, also okay, wenn ich jetzt für das Mittagessen mit ihm 5 Millionen bezahlen muss, ja, das ist so, wenn er normal Arbeitnehmer sagt, gebe ich heute mal anstatt 10 Euro auch mal für eine Luxuspizza 20 Euro für eine Luxuspizza.
Ja. Und sag mal, jetzt hast du, als wir über die Investitionen sprachen, ich sag mal, die fernab der Börse, die große Glücksausschüttung, Erinnerungsdividenden gebracht haben, das Thema Reisen erwähnt. Wie verhält es sich für dich bei Luxusgegenständen, wie zum Beispiel deinem Porsche oder deine Rolex-Uhr, die du umhast?
Ja. Also auch da ist es ja so, dass meine Frau und ich uns solche Attribute eben leisten. Ja? Aber auch da versuche ich mir die so zu leisten, dass ich eben, ich sag mal, diese Gegenstände genießen kann und trotzdem eben irgendwie versuche, finanziell da eben, sage ich mal irgendwie etwas günstiger ranzukommen. Ja, also zum Beispiel diesen Porsche, den wir eben letztes Jahr neu gekauft haben während der Corona-Krise, der hatte eben so 2 Schnäppchen. Ja. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt, ich sag mal, ich kaufe einen nagelneuen Porsche und zahle da, ich sag mal, irgendwo, sage ich jetzt mal, 130.000, 140.000 Euro. Unabhängig davon, ob man es hat oder nicht. Aber ich sag mal, jeder weiß heute, wenn ich mir zum Beispiel so einen Jahreswagen kaufe, ja, den vielleicht irgendwie ein Porsche-Mitarbeiter im Werk in Stuttgart nur einmal um den Hof gefahren hat, dann ist der Wagen schon 20.000 Euro billiger zu haben. Ja, und deswegen kaufen wir uns, das ist jetzt der zweite Porsche Cayenne, den wir uns gekauft haben, kaufen wir den als Jahreswagen. So, dann ist er eben gleich mal einiges billiger. Und ich sage mal eine Geschichte zu den beiden. Also meine Frau und ich, wir haben die gleichen Rolex-Uhren. Ich als Herrenuhr, meine Frau dasselbe Modell als Frauenuhr. Und diese, das sind zwei alte Rolexe, die sind so aus Ende der 80er Jahre. Das sind also jetzt gut 30 Jahre, knapp über 30 Jahre alt. Und das haben wir von einem Juwelier gekauft, ja, der eben diese Uhren verkauft hat, weil der hat sein Geschäft aufgegeben. So, und er hat uns dann praktisch beide Uhren, weil er das Geschäft ja ausverkaufen wollte, hat er uns damals beide Uhren zum Preis von einer gegeben.
Ah, okay.
Und da haben wir gesagt, okay, hätten wir damals, ich meine, damals waren wir ja auch noch ein bisschen jünger, ja, also ich meine, Rolex war damals schon Stand für bleibenden Wert, ja, und wenn man heute sieht, was man heute für diese Uhren bezahlt, und was man damals dafür bezahlt hat, dann merkt man, das ist wirklich ein bisschen auch Wertanlage. Aber wir hatten eben diese Opportunität, wo ich dann meiner Frau gesagt habe, hör mal, wer weiß, ob wir diese Chance nochmal bekommen. Dieser Juwelier gibt sein Geschäft auf, der will eben sein Lager leer verkaufen und bietet jetzt 2-for-1 an. Und dann haben wir das eben gemacht.
Unglaublich in der heutigen Zeit, wo Uhren so dermaßen gehypt sind. Also du sagst es ja, die sind ja nicht nur werterhaltend in den letzten Jahren, sondern sogar sehr wertsteigend. Hat auch damit zu tun, dass Rolex zum Beispiel, ich glaube, 8% jedes Jahr die Preise der Modelle erhöht. Und wenn du deine Ende der 80er Jahre gekauft hast, dann kannst du jetzt ja mal rechnen, in diesen sagen wir 30 Jahren, jedes Jahr 8% Preiserhöhung. Und die Modelle, die ziehen sich ja durch die Jahrzehnte durch, die überleben ja häufig. Kostet die Uhr, ich sag mal, das gleiche Modell heute deutlich mehr als damals, ne? Und damit bedingt hast du auch einen sehr großen Werterhalt. Ich habe ja zum Beispiel mal eine meiner Rolex-Uhren an Maxim verkauft. Das war meine erste, die habe ich für 6.000 Euro mal gekauft und hatte sie ihm jetzt für 10 gegeben. Jetzt denkt man, Maurice, du alter Schurke, ja, hast du dir da mal die gebrauchte Uhr gegeben? Aber er kann sie jetzt schon wieder für 12 verkaufen. Ja? Ja. Also das war ein sehr, sehr, sehr fairer Preis und die halten sich eben auch extrem. Oder ich habe mir jetzt eine bestellt, da kommst du derzeit gar nicht auf die Warteliste oder auf die Warteliste vielleicht schon, aber wartest Jahre auf diese Uhr. Und die habe ich für 22.900 bestellt und wenn ich sie bekomme, kann ich sie in dem Moment für 55.000 auf dem Graumarkt im Grunde verkaufen, ja. So dermaßen gehypt sind sie. Also es ist ja fast so, wie Buffett sagt, ne, zahle 50 Cent für 1 Euro in dem Beispiel, was ich da habe, ne. Nur meine Frage geht so ein bisschen dahin, ziehst du aus diesen Luxusgegenständen noch Glücksgefühle oder hast du dich sehr daran gewöhnt, dass es dir gar nichts mehr so wirklich gibt? Und ab wann war der Moment vielleicht?
Also, da zieht man noch eine hohe Zufriedenheit raus. Aber ich sag mal, es gibt auch Dinge, da ziehst du eine hohe Zufriedenheit raus, selbst wenn sie gar nicht so viel kosten. Ja, also das kann ja, mein Rolex ist jetzt etwas relativ Teures, auch ein Auto ist was relativ Teures. Etwas, was sage ich mal, jetzt erheblich preiswerter ist als ein Auto oder eine sehr teure Uhr, ist, ich sag mal, zum Beispiel ein Abendessen, was eben ein wunderschönes Erlebnis. Meistens weiß man ja erst im Nachhinein, ist das so ein bleibendes Erlebnis, wo du dann auch in 20 Jahren noch drüber sprechen wirst, ja. Also das hat nicht nur, also es gibt auch Erlebnisse, die haben noch nicht mal was mit, ich sag mal, irgendwie wie hohen finanziellen Kosten oder Werten zu tun. Vielleicht auch nochmal auf dieses Verhalten zurück, dass man eben dann versucht, bei einem teuren Auto oder eben bei einem teuren Schmuckstück eben billiger anders heranzugehen. Das ist etwas, das wird sich vielleicht bei vielen von euch auch noch einschleichen, wenn ihr in den nächsten Jahren immer erfolgreicher werdet. Ja, weil ich will das mal so formulieren, ja, wenn du wirklich reich werden möchtest, jeder, der wirklich sehr vermögend werden möchte, der sollte sich so verhalten, wie es extrem Reiche tun. Und extrem Reiche können sehr, sehr, sehr sparsam sein. Und sehr oft merkst du dann auch, dass sehr, sehr, sehr häufig dieses große Vermögen, ich sag mal auch aus einer gewissen Sparsamkeit herauskommt. Also das ist das, wie Warren Buffett sagt. Also das heißt, die versuchen dann auch im Privaten, die versuchen nicht nur eine Aktie, die ein Euro ist, möglichst für 50, 60 Cent zu kaufen, sondern die versuchen eben zum Beispiel auch eben vielleicht ein Auto oder ein Schmuckstück, was ein Euro wert ist, für 70, 80 Cent zu kaufen. Ja? Oder ich will mal ein anderes Beispiel nehmen, Reisen. Also ich meine, ich hatte ja immer zwei Formen von Reisen. Ich hatte die Geschäftsreisen von der UBS. Die haben mich ja noch nicht mal Geld gekostet. Da bin ich an die tollsten Orte der Welt geschickt worden, auf Kosten meines Arbeitsgebers. Das hat mich ja noch nicht mal was gekostet, außer eben, dass ich da eben praktisch in meiner Arbeitszeit dann eben praktisch durch die Welt geflogen bin. So, aber es ist ja so, wenn man dann beruflich bedingt so viel von der Welt sieht, so viele schöne Stellen kennenlernt, so viele tolle Menschen kennenlernt, ja, dann kommt irgendwann der Wunsch, das möchtest du auch privat machen. So. Und auch beim Privaten habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt beruflich Business oder First Class immer fliegen kann, dann entsteht bei dir der Wunsch, eben das Versuchen eben auch privat umzusetzen. So, und da gibt es auch Wege. Ja, also ich bin mir sicher, dass meine Frau und ich in den letzten Jahren manchen First-Class-Flug mit Lufthansa oder British Airways absolviert haben, wo wir teilweise deutlich weniger Geld bezahlt haben, wie vielleicht ein Passagier in der Economy-Klasse. Nur, dass wir eben, also das heißt, auch da begibst du dich wie so ein Trüffelschwein auf die Suche. Du möchtest eben zum Beispiel diese Reise eben, sage ich mal, genießen, ja, möchtest diesen Komfort und Luxus haben und machst dich auf die Suche, wie kommst du jetzt, sage ich mal, an ein First-Class-Ticket ran, was vielleicht offiziell, wenn du auf die Webseite von Lufthansa gehst, ich sag mal 7.000 oder 8.000 Euro kostet, für 1.200 oder 1.400 Euro ran. Und das gelingt.
Ja, so. Da kannst du ja auch noch mal ein paar Tipps geben, Helmut.
Also, ganz einfach und einfach. So, wir haben ja in Zürich gewohnt. So. Und wenn Zürich ist ein sehr teures Land. So, und wenn du dann bei der Swiss auf die Webseite gingst und sagtest, okay, du willst jetzt mal deinen Freund in Singapur besuchen oder meine Frau und ich wollen unsere Freunde in Singapur besuchen, ja, dann gehst du da auf die Webseite und dann zeigt dir die Swiss ja irgendwie einen Preis, sage ich mal, in der Größenordnung zwischen 8.000 und 10.000 Franken pro Ticket an. So. Und das ist natürlich, da sagst du dir, das ist es mir nicht wert. So. Jetzt ist es aber so, die Kaufkraft, zum Beispiel in Ägypten oder in Budapest, ist ja erheblich tiefer als die Kaufkraft in Zürich. So. Und wenn die Swiss von Budapest aus einen First-Class-Flug nach Singapur für 8.000 Franken anbieten würde, wird von Budapest kein Mensch über Zürich nach Singapur fliegen. So. Deswegen bieten die dort so ein Flugticket, sage ich mal, plötzlich vielleicht für 2.000 Franken an. Ja, so das Einzige, was du machen musst, du musst dann, ich sag mal, dir irgendwie einen One-Way-Flug mit irgendeiner Billigflug-Airline eben besorgen. Du fliegst eben dann, sage ich mal, nach Budapest, machst einen schönen Tag dir in Budapest, übernachtest einmal, ja, siehst eine der schönsten europäischen Städte, weil Budapest ist eine schöne Stadt. Ja, das sind halt Zusatzkosten, aber ich sag mal so mal ein Hotel in Budapest und mal für 120 Euro nach Budapest zu fliegen, ist ja der Geld, ist ja nicht so viel. So, und dann steigst du in Budapest in die Swiss ein, fliegst mit der Swiss über Zürich, also fliegst praktisch mit der Swiss nach Zürich, steigst dort um und fliegst dann 2 Stunden später praktisch mit der Swiss, anstatt für, ich sag jetzt mal, 7.000, 8.000, 9.000 Franken, für 2.000 Franken in der ersten Klasse nach Singapur. Ja, und in der Economy-Klasse sitzen möglicherweise Leute, die auch 2.000 Franken für das Ticket.
Ja, das so, ist ja ein cooler Tipp.
Das funktioniert ja eben. Ja, das, so, und so kann man fantastische Reisen machen. Ja, also meine Frau und ich, wir sind 4-5 Mal im Jahr teilweise, ich sag mal, einfach in Venedig, in Prag, in Budapest oder auch mal für ein verlängertes Wochenende in Kairo gewesen, um dort unsere Langstreckenflüge praktisch mit 60, 70, 80 Rabatt zu starten.
Spannend, ja, da gehe ich gleich mal auf die Suche, du. Und sag mal, ich kriege in der heutigen Zeit mit, gerade bei Instagram, wie viele Uhren, Autos, ich glaube nicht umsonst ist das so gehypt derzeit, dieses Thema. Ab wann ist denn aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt im Leben gekommen, um sich so einen Luxusgegenstand wie zum Beispiel die Rolex oder auch einen Porsche zu leisten, statt vielleicht den BMW oder so etwas.
Es ist im Prinzip relativ einfach zu beantworten, wenn es dich nicht finanziell überfordert. Ja, also wir wissen ja leider, dass, und das gilt ja nicht nur bei Luxusgegenständen, sondern dass ja auch in vielen Dingen die Menschen leider mehr Geld ausgeben, als sie verdienen. Ja, das sind dann die ganz schlimm dran sind, weil die dann eben eines Tages wirklich ein Schuldenproblem haben. So, aber ein Großteil der Bevölkerung gibt halt eben das Geld aus, was er verdient, was man verdient. Und es wird dann eben wenig oder gar nichts gespart. So, und dann gibt es eben die weniger ausgeben. So, und da wächst natürlich Vermögen und zusätzlicher Ertrag neben dem Arbeitseinkommen. So, und ich sag mal, was ich eben nicht verstehen kann und nicht nachvollziehen kann, ja, dass man eben, es ist was anderes, ob ich mich jetzt, sage ich mal, verschulde, um ein Eigenheim zu beziehen, wo ich dann, ich sag mal, 30 Jahre lang eine Hypothek bezahlen muss, aber dafür spare ich dann ja eben auch eben meine Mietkosten. So, wenn ich jetzt mir eben eine Rolex-Uhr kaufe, da habe ich keine Ersparnis, außer diese dann hohe Geldausgabe. Und ich sage eben, das sollten Menschen eben einfach durchrechnen, ja. Also ich bin ja deswegen auch so ein bisschen, es gibt ja so immer mehr Kauf heute, Pay later, also so Dinge wie Klarna, die ja auch als Aktien hier dann eben so angepriesen werden. Ich halte von diesen Dingen überhaupt nichts. Ja? Sowohl, dass ich Eigentümer dieser Gesellschaft bin, ja, weil die Kreditausfallrisiken dort sind enorm, ja. Und es schafft eben auch im Prinzip keinen Wohlstand. Ja? Also ich sag mal, alle Dinge, die mir nicht irgendwie einen Nutzen bringen, wie bei einer Immobilie, wo ich die Miete spare, wie bei einer Aktie, wo ich dann im Gegenzug eben Kursgewinne bekomme oder eben Dividenden bekomme. Ja? Alle Dinge, die mir eben solche Nutzen nicht bringen, sollte ich definitiv meiner Meinung nach nur dann mir leisten und anschaffen, wenn es eben wirklich im finanziellen Rahmen einfach eben, ja, ich sag mal, finanzierbar ist und ein Budget eben definitiv erlaubt.
Mhm. Ja, also ich bin da, das sowieso, ne, also irgendwie derartige Konsumgüter ja. Und das ist sicherlich auch eine Rolex-Uhr, obwohl sie vielleicht wertstabil ist oder auch im Wert steigt. Ja. Das ist und bleibt ein Konsumgut.
Da hast du wenigstens noch einen Gegenwert. Also ich glaube, man kann noch unterscheiden, investiere ich mein Geld in eine teure Uhr, wo ich aus der Historie weiß, die verliert ihren Wert nicht. Aber ich sage mal zum Beispiel, investiere ich mein Geld in ein Auto, was ich mir eigentlich im Moment noch nicht leisten kann, ja, dann weiß ich, hier ist im Prinzip kein Wertzuwachs möglich, weil jedes Auto verliert eben über die Jahre an Wert. Ja? Und es gibt ganz wenige Autos, aber da musst du wirklich dann 30 Jahre warten, wo du dann eben mal hinkommst, dass dann eben, sage ich mal, du plötzlich ein Auto hast, was du mal vielleicht irgendwann für 30.000, 40.000 gekauft hast und auf einmal plötzlich für 600.000 verkaufen kannst. Es gibt so ganz wenige Oldtimer, die schaffen es wirklich dann eben, die dann vielleicht vor 30 Jahren schon nicht ganz billig waren, die aber heute eben extremst an Wert gewonnen haben. Aber das sind ja eher Ausnahmen.
Ja. Nee, ich hab das mal erlebt. Ich war eingeladen von Ferrari auf einem Event. Da waren quasi die besten Ferrari-Kunden Europas und ich. Also, und da war das ganz spannend, weil bei Ferrari, sie haben so einen Kult um die Marke aufgebaut, dass du erst im internen Ranking aufsteigen musst, um gewisse Modelle zu bestellen. Also du kannst dort nicht hingehen und sagen, ich will jetzt ein Ferrari LaFerrari kaufen. Ich glaube, der hat einen Neupreis von 1,3, 1,4 Millionen Euro. Aber den könntest du direkt auf dem Graumarkt quasi wieder verkaufen für 2,7 Millionen. Also das würde jeder rationale Mensch machen. Du kommst aber gar nicht ran. Ne? Du musst erst gewisse gewisse Stufen erreichen, gewisse Autos gekauft haben und so weiter. Also da wäre es tatsächlich dann schon so, dass es eine gute Wertanlage wieder ist, aber dafür musst du schon so viele andere Autos gekauft haben, dass da wahrscheinlich dann auch schon so viel Geld losgeworden bist, ja.
Nein, also es ist ja so, also wenn du Vermögen aufbaust, dann, und das merke ich ja jetzt auch an meinem eigenen Verhalten mit steigendem Vermögen, wo man ja eigentlich denkt, da hat man ja viel mehr finanzielle Mittel, fängst du eher an, ich sag mal, sparsamer zu werden. Ja? Und ganz extrem, also du glaubst es gar nicht, es gibt eben extremst reiche Menschen, die sowas von sparsam sind. Vielleicht nicht in allen Lebenslagen, aber in vielen Lebenslagen. Ja? Die unheimliche Reichtümer angehäuft haben und trotzdem, ich sag mal, ja, jeden Euro noch zweimal umdrehen. Ja? Also es gibt eine Geschichte, die ist in der Realität passiert, bei Aldi, ja, wo also die beiden Gründer, also Theo Albrecht, also Theo Albrecht hat also selbst zum Telefon gegriffen und hat eben einen Filialleiter, einen von den Hunderten von Filialleitern, die es gibt, angerufen und hat ihn nach einer Rechnung gefragt. Er hätte eine Rechnung von dieser Aldi-Filiale, wo er eben 5 Kugelschreiber bestellt hätte. Und darauf die Frage ihm gestellt hat: Wieso brauchen Sie 5 Kugelschreiber? Sie haben nur eine Hand, mit der Sie gleichzeitig schreiben können. Ich hatte ja in Deutschland, hatte ich mal ein paar Jahre mit der Markus-Stiftung, das ist ja eine der Stiftungen von den Albrecht-Brüdern zu tun. Und dann saß ich eben da in Essen in den Büroräumen bei Aldi und habe da eben mit dem Generalverantwortlichen eben auch mal gesagt: Hören Sie mal, Herr Steven, diese Geschichte, stimmt die? Da hat er gesagt: Ja, die stimmt, die ist wirklich so passiert. Also, dass eben der Herr Albrecht praktisch persönlich den Filialleiter angerufen hat, gesagt: Also, das möchte er nicht nochmal sehen, dass er 5 Kugelschreiber auf einmal bestellt. Dann müsste er mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen rechnen.
Verrückt.
Ja, verrückt. Ja, also, da, mein, aber da, es gibt, ich sag mal, die Balance ist wichtig, ja. Aber ich sag mal, weil wir auch viele junge Zuhörer haben und viele sind ja jetzt noch nicht an der Position, wo sie, ich sag mal, Geld besitzen, Geld verteilen und sich Gedanken machen, wie kann ich mein Geld jetzt, wenn ich älter werde, loswerden. Die meisten von uns, die uns heute zuhören, sind ja noch in dem Prozess eben, Geld aufzubauen. Ja? Und ich glaube, viele von euch, die da jetzt erfolgreich begonnen haben, die dann dabei bleiben und die dann auch merken, wie das Vermögen anwächst, die werden irgendwann gewisse Eigenschaften eben der Reichen eben auch adaptieren. Ja? Und das ist eben, was mir aufgefallen ist. Und bei UBS habe ich ja nun das Glück gehabt, viele reiche Menschen auch treffen zu können. Ja? Das heißt, ich sage immer, wenn du reich werden möchtest, dann funktioniert das nur, also es wird nie funktionieren, wenn du meinst, du glaubst, reich werden zu können, ohne dass du dich so verhältst wie ein Reicher. Also musst du versuchen zu lernen, wie verhalten sich reiche Leute und dieses Verhalten eben nachmachen. Sonst wird das mit dem Reichtum nicht funktionieren. Und etwas, was du bei sehr Vermögenden immer wieder siehst, ist eben eine gewisse Sparsamkeit. Ja? Also, und das musst du eben adaptieren. Wenn du das nicht adaptierst, dann verhältst du dich so, wie sage ich mal, dass du jeden Tag 2 Flaschen Whisky trinkst und der festen Überzeugung bist, das wird meiner Leber bis ins hohe Alter perfekt bekommen. Ja, wobei, wissen, wenn du das dann eben machst, das wird dir eben für die Gesundheit nicht. So, das heißt, wir müssen. So, bei mir hat das irgendwann mal eingesetzt. Ja, weil ich habe gesehen, mein eigenes Vermögen oder das von meiner Frau und mir wächst. Und ich habe diese Gespräche eben mit vielen, vielen Kunden gehabt und habe festgestellt, bei vielen, die extremst vermögend sind, ist eine gewisse Sparsamkeit. Ja, also selbst bei einem Bill Gates, ich meine, ich bin Bill Gates nie begegnet, aber ich habe Gespräche mit dem Chef seiner Stiftung geführt, dem Alex Friedmann, der ja eben 2000, also kurz bevor ich bei UBS von Bord kam, wurde Alex Friedmann, kam er von der Gates-Stiftung, wurde er Anlagechef bei der UBS in Zürich. Ja? Und selbst, ich meine, auch wenn, natürlich, ein Bill Gates hat auch Attribute wie eben ein extremst wertvolles und großes Haus, aber er hat eben tatsächlich auch Dinge, wo er sehr, sehr, sehr sparsam ist. Ja, so, und das ist etwas, was man bei allen sehr vermögenden Leuten eben auch merkt.
Ja. Es gibt ein paar Ausnahmeerscheinungen. Ja. Mike Tyson hat, glaube ich, ein Buch geschrieben, wie ich es geschafft habe, 100 Millionen in einem Jahr zu verjubeln und dann wieder pleite war. Ich glaube, aktuelles Beispiel ist der Boxer, auch Floyd Mayweather. Ja. Der kriegt, ich glaube, 150 Millionen Gage für so einen Kampf oder so. Die größten Gagen schafft es immer wieder, alles wegzuhauen. Ja. Und ich habe letztens das Buch von 50 Cent, dem Rapper, gelesen, der auch zum Unternehmer wurde. Und der hat das Haus von Mike Tyson damals gekauft gehabt. Und er schrieb dann, es hatte 27 Schlafzimmer, dieses Haus. Und er schrieb dann, ey, ich konnte aber nur in einem schlafen. Und dieses Haus hatte Unterhaltskosten von über 70.000 Euro im Monat, allein der Unterhalt, ne? Mhm. Und 50 Cent schrieb, dass egal wie reich du bist und ob du dir die 70.000 leisten kannst oder nicht, ja, sie tun dir einfach weh, wenn du Verstand hast. Und er sagte, ich war sowieso das ganze Jahr nur auf Tour und habe Konzerte gespielt und wurde dort eingeladen und so weiter. Was sollte ich mit diesem Haus? Und dann hat er dieses Haus tatsächlich auch verkauft. Ja, und da siehst du dann den Unterschied zwischen in dem Fall dem Mike Tyson und 50 Cent im Mindset dann, ja.
Ich will da mal ein ganz kurzes Beispiel nennen. Und das zeigt eben auch, eben, dass aus einer gewissen Sparsamkeit entweder eben ein sehr großes Vermögen entstehen kann oder eben nachher, sage ich mal, im schlimmsten Falle auch die Pleite entstehen kann. Ich hatte ja vor ein paar Tagen einen Post gemacht, ja, und hatte da mal ausgerechnet, was wäre passiert aus 10.000 Euro, die man eben im Jahr 1982 in den Dow Jones investiert hätte und praktisch alle Erträge aus dieser Zeit wieder reinvestiert hätte, eben in weitere, also praktisch, wenn man einen Fonds auf den Dow Jones gekauft hätte und praktisch die Ausschüttungen dieses Fonds wieder in neue Anteile dieses Fonds investiert hätte. So der Dow Jones war knapp 4.000% gestiegen in dieser Zeit. Das heißt, aus den 10.000 Euro seit 1982 wären dann also praktisch 400.000 geworden. Inklusive der komplett reinvestierten Dividenden war es ja ein Betrag von etwas mehr als 1,2 Millionen. So. Das heißt also, aus einem überschaubaren Betrag von 10.000 Euro in 39 Jahren 1,2 Millionen. Vor ein paar Wochen ist der Gerd Müller verstorben, Nationalspieler, also man nannte ihn ja den Bomber der Nation. Beim FC Bayern hat er sein Leben lang gespielt und was ja viele nicht wissen, der war ja pleite vor 15, 20 Jahren. Ja, also er war pleite, er hatte eben auch Probleme mit Alkoholsucht, aber das ganze Kartenhaus ist zusammengebrochen. Und zwar war das Geld das eben schuld. So, ja, weil er war Fußballspieler, er hat damals gut verdient. Und jetzt mal Folgendes. Jeder Spieler der Fußball-Weltmeisterschaft, Mannschaft 1974, hat damals als Siegprämie für den Gewinn der Weltmeisterschaft eine Prämie von 100.000 D-Mark bekommen. So, das war eine einmalige Prämie. So, hätte der Gerd Müller diese Prämie nicht ausgegeben und nur diese eine einzige Prämie aus dem Jahr 1974 eben genauso, praktisch nur sogar noch 8 Jahre früher als 1982 eben investiert, diese 50.000 Euro, dann wäre allein diese WM-Prämie bis heute fast 40 Millionen wert. So. Aber wir wissen, er war vor wenigen Jahren, war er mittellos, komplett abgebrannt. Er hat alles, was er hatte, verloren. Ja. Darüber ist seine Ehe kaputt gegangen. Darüber ist er dann praktisch im Alkohol verfallen. und lag eben, ich sag mal, irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr, so vor 10, 12 Jahren, praktisch de facto auf der Straße, bis dann eben die Bayern gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass eben, ich sag mal, ein Idol des deutschen Fußballs auf der Straße liegt. Und dann hat man ihn sozusagen praktisch wieder clean gemacht, hat ihm dann eben auch einen Trainerjob praktisch als Assistenztrainer beim FC Bayern irgendwie für eine Jugendmannschaft gegeben, wo er dann ein paar tausend Euro im Monat verdienen konnte. Und so ist er Gott sei Dank wieder auf die Füße gekommen. Ja, aber da siehst du eben, ich meine, der hat damals in den 70er Jahren viel verdient und damals waren 100.000, also für heute würde für 50.000 Euro Siegprämie ein Ronaldo praktisch nicht mal mehr seine Fußballschuhe anziehen. Damals war das eben die Prämie. Aber hätte man eben diese Prämie eben dann einfach nicht ausgegeben und hätte der Gerd Müller gesagt, ich verprasse nur mein fürstliches Gehalt, was damals eben schon, man, auch damals haben die schon als Gehalt das bekommen, was auch Vorstände von großen Unternehmen bekommen haben. Also konnte man ja als junger Fußballspieler mit gut leben. Und wäre er als extremst vermögender Mann vor wenigen Wochen eben verstorben. Ja, also ich glaube, es ist eben diese Balance. Ja, diese Balance, dass wir Menschen halt einfach den Wunsch haben, ich sag mal, uns auch Dinge zu leisten. Und das muss auch sein. Deswegen bin ich auch nicht so ein Freund, wenn mich Leute ansprechen, ich möchte möglichst schnell Millionär werden und das dafür verzichte ich auf alles, dafür habe ich eine Sparquote von 80% oder 70% meines Gehaltes und lebe dafür die nächsten 5 Jahre, sage ich mal, auch auf Apfelsinenkisten zu Hause. Ja? Es gibt Leute, die machen das. Das wäre nicht mein Leben. Ich sage mal eben, ein Leben besteht aus einer Balance, oder sollte bestehen aus einer Balance zwischen schöne Erlebnisse, Lebenserlebnisse einzusammeln und parallel vielleicht diesen Wunsch, den wir alle ja als junge Menschen haben, uns ein Vermögen aufbauen zu können, dass wir uns das auch realisieren. So, und das kann funktionieren, wenn ich es eben einfach konsequent mache. Ja, aber wenn ich dann eben diesen Wunsch habe, mal ein höheres Vermögen eben aufzubauen, als 20-Jähriger damit anzufangen, ja, damit anzufangen und dann eben vielleicht zu sagen, dann in 30 Jahren mit 50 oder in 35 Jahren mit Mitte 50, dann einfach zu sagen, jetzt kann ich raus aus meinem Arbeitsleben, weil mir der Job vielleicht wirklich dann nicht mehr so gut gefällt. Ja, das kann nur funktionieren, wenn du es eben auch organisierst. Ansonsten funktioniert es ja nicht. Mhm. So, und da muss man die Balance finden.
Ja, jetzt warst du ja ein bisschen streng mit dem Gerd Müller. Er hätte ja nicht 100% seiner Prämie investieren müssen, sondern vielleicht hätten es dann auch die 10.000 Euro wieder nach deinem Beispiel gereicht. Ne?
Prozent davon investiert hätte, dann wären es zwar keine 40 Millionen, dann wären es aber immer noch 3, 4, 5 Millionen geworden. Und das ist ja auch heute noch eine anständige Summe. Ja, wenn ich heute 5 Millionen habe und das eben in ein Depot mit Dividenden schicke, dann habe ich eben, ich sag mal, 150 bis 160.000 Euro Dividenden. Ja, und kann damit eigentlich, ich sag mal, ein Leben führen, wo ich mir eigentlich um die wichtigen Dinge des Lebens keine großen Sorgen mehr machen muss.
Ja. Und sag mal, der Autor schrieb noch, und das fand ich auch sehr plausibel, Geld gegen Zeit einzutauschen, ist mit der beste Deal. Also wenn du dir Zeit, freie Zeit im Leben kaufen kannst mit Geld, gibt es förmlich keine besseren Investitionen, ja, weil unsere Zeit eben knapp begrenzt ist. Und Geld, ja, können wir sozusagen unbegrenzt verdienen, ja. Und immer dann, wenn wir wählen können im Leben, Geld gegen Zeit einzutauschen, sollten wir diesen Deal machen. Und das können wir zum Beispiel bei einigen Arbeiten, Thema eine Reinigungskraft, eine Putzkraft zu Hause zu haben, ja, wo ich nicht die Woche 5 Stunden investieren muss, um meine Wohnung sauber zu machen und dafür gebe ich dem anderen den Job und spare sozusagen 5 Stunden und kann 5 Stunden für Dinge einsetzen, die ich liebe. Ja. Wann hast du das im Leben gemacht und was hältst du für die besten Deals, die du da gemacht hast bei diesem Thema Geld gegen Zeit zu tauschen?
wenn du dann eben wie ich sehr stark berufstätig bist mit sehr viel Reisen, ja, dann hast du, ich sag mal, zum Beispiel eigentlich gar nicht die Lust, wenn du dann abends, ich sag mal, um 9 oder halb 10 mal von einer Reise eben zurückkommst, dich dann um deine eigene Wohnung zu kümmern. Ja, also das heißt, also was wir eben dann auch in Zürich damals gemacht haben, so dass wir eben praktisch über Empfehlungen eine Studentin hatten, also über Fehlungen, weil wenn du dann nicht da bist und die kommt dann eben 2-3 Mal die Woche in dein Haus, um sich um deinen Haushalt dann zu kümmern, dann ist das natürlich eine Vertrauenssache, weil es gibt ja auch die Fälle, wo dann eben du solchen Menschen, vielleicht wenn du sie nicht so gut kennst, den Schlüssel aushändigst und dann kommst du eines Tages abends nach Hause und die Wohnung ist leer geräumt. Ja, so, also das heißt, wir haben über Empfehlungen eben eine Studentin bekommen, die eben dieses Geld eben brauchte, ja, weil sie einfach ihr Studium damit finanzieren wollte und musste in der Schweiz das war auch ein sehr gutes Verhältnis, die hat das eben auch gut gemacht. So, und dann kaufst du dir natürlich dann mit etwas Geld, was du dann an einem anderen gibst, natürlich Komfort und Zeit ein, weil wenn du eben, ich sag mal, einen sehr aufreibenden, zeitaufreibenden Job hast, den du ja auch gerne machst, und es ist ja so, wenn dir ein Job einfach so viel Spaß macht, wie er mir gemacht hat bei der UBS, ja, dann geht da auch sehr viel Zeit und sehr viele Stunden rein. Und dann möchtest du natürlich, wenn du dann nach Hause kommst von einer Reise oder von einem langen Bürotag, möchtest du dann natürlich eben auch, findest du das natürlich schön, wenn du dich dann um gewisse Dinge wie Wäsche und das Reinigen der Wohnung eben nicht mehr selbst kümmern musst.
Ja, und gibt es darüber hinaus noch andere Arbeiten, wo du gesagt hast, das war ein guter Deal quasi, da freie Zeit zu kaufen?
Es gibt noch Deals, die sind bei mir absolut lebensnotwendig, sehr zum Leidwesen gefallen meiner Frau. Ich habe handwerklich 2 linke Hände. Also wenn meine Frau sagt, hier ist der Hammer, schlag mal einen Nagel rein, ja, dann ist das kontraproduktiv, weil Handwerk bin ich die absolute Niete. Wenn ich also, ich sag mal, 3 Bilder aufhängen soll, muss danach irgendwie ein Handwerker kommen und die Wand wieder in Ordnung bringen, jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, so.
Das heißt, guck mal, Helmut, wie meine Bilder hier hängen. Siehst du das? Die sind ganz schräg.
Also, ich sag mal, wenn ich die jetzt alle aufgehangen hätte, dann hätte dir ein Handwerker gesagt, so Maurice, du musst jetzt erstmal 14 Tage ausziehen, wir müssen die Wand wieder. Also es ist ja auch gewisse Dinge, da hat man eben, ich sag mal, also ich bin handwerklicher, also meine Frau sagt dann immer, also das ist ja nicht schlimm, dass du nicht handwerklich bist, aber du bist da so unfähig, dass du nicht mal die einfachsten Dinge, ja, also wirklich jetzt einen Nagel einschlagen kannst, ja, so, und dann da hast du natürlich dann eben dann auch, ich sag mal, für Dinge ein Handwerker, die vielleicht eben andere Leute dann einfach selbst machen. Und jetzt kommt ja der Punkt. Ja, wir haben zum Beispiel ein befreundetes Ehepaar, der macht sehr viel selbst in seinem eigenen Haus, aber das macht ihm auch unheimlich Spaß. Ja, der ist sogar froh, wenn er in dem Haus hin und wieder mal, der sagt schon, hoffentlich ist demnächst mal wieder irgendwas defekt, dann kann ich da wieder ran. Ja, so, und das, diese Begeisterung würdest du bei mir eher nicht finden.
Ich meine, Begeisterung oder Leidenschaft für so etwas zu haben oder für eine Arbeit, was auch immer es sein mag, dann ist es ja immer noch was anderes. Also wenn ich zum Beispiel jetzt beim Saubermachen meditative Zustände hätte und mich das super beruhigt, ja, dann könnte das ja Sinn machen. Ist es aber nicht rational, wenn ich zum Beispiel die Stunde 250 € verdienen kann mit meiner eigenen Arbeit, ist es dann nicht sogar sehr dumm, Dinge zu machen, wie meine Wohnung zu reinigen oder zu kochen? Also ich blende jetzt mal aus, dass das mir Spaß, Freude etc. bereitet. Rein rational gesehen würde ich behaupten, das ist sogar dumm. Also source doch diese Arbeit aus an jemand, der damit auch sein Geld verdient, ja, und diesen Job machen möchte. Und kümmer du dich um die Dinge im Leben, in denen du sehr stark bist und womit du offensichtlich auch einen hohen Stundenverdienst machen erhalten kannst.
Ja gut, das ist natürlich jetzt sowieso eine ganz wichtige Sache. Ja, ich meine, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, wenn es jetzt um das, was wir hier alle machen, eben versuchen, mit Aktien Geld zu verdienen. Ja, also wer versucht, langfristig mit Aktien Geld zu verdienen, der wird feststellen, dass eben mit steigendem Vermögen und Einkommen diese Sache auch langsam etwas zeitaufwendig wird. Was aber in der Regel dann, ich sag mal, nicht schlimm ist, weil es macht einem ja Spaß, sich mit diesen Dingen dann zu beschäftigen. Ja, so, aber und dann hast du natürlich keine Zeit für andere Dinge. Ja, ich meine, Warren Buffett hat ja mal gesagt, 60%, 60, 70% seines Tages bestehen daraus, eben zu lesen und zu denken. Das heißt, stundenlang am Tag sitzt er und liest und denkt. Und ich möchte hinzufügen, ja, neben dem Denken kommen dann auch mal, weil Lesen ist ja das eine, du kannst dich ja genauso gut austauschen, dass du mit anderen Investoren eben, ich sag mal, dich eben zu Gesprächen triffst, was ja Warren Buffett auch macht. Er trifft sich regelmäßig mit Bill Gates, ja, und das ist ja auch Zeitaufwand, wo sie dann eben so Gelddinge eben gemeinsam ganz intensiv stundenlang diskutieren. Ja, so, Warren Buffett könnte jetzt auch sagen, ich tue das nicht. Dafür setze ich mich jetzt, ich sag mal, auf meinen Rasenmäher und fahre mal 2 Stunden durch meinen Vorgarten und mähe meinen Rasen. Wird Warren Buffett ist ja sparsam und bodenständig, ja. Er fährt ein etwas älteres Auto seit vielen Jahren. Ja, das Auto kostet ihn weniger als das Auto, was meine Frau und ich wahrscheinlich mit Sicherheit fahren. Ja, er wohnt ja nach wie vor in seinem Haus, was er 1955 in Omaha bezogen hat. Ja, und ist ja insofern zeigt er ja auch eine gewisse Sparsamkeit und Bodenständigkeit.
Aber jetzt sage ich dir eins, Helmut, da kurz einen Einwurf. Ja. Er hat zwar diese alte Rumpelkiste da noch. Er hat aber genauso auch einen Privatjet. Warum? Weil er begreift, wie wertvoll seine Zeit ist, ja. Und bei diesem Privatjet ermöglicht ihm eben zeitlich sehr flexibel zu sein, Zeit zu sparen. Und das ist ihm dann eben auch mehr wert. Ein Auto, der Ferrari wird ihm nicht viel, viel Zeit ersparen im Leben. Ne? Und das heißt, Warren Buffett begreift dieses Spiel ganz stark. Wie kann ich Geld eintauschen, um Zeit zu gewinnen?
Ja, also das ist ja auch etwas, also insofern ist für ihn das Reisen eine Investition und die höchste Art der Effizienz beim Reisen hast du ja, indem du eben bei keinen Flughäfen mehr anstehen musst oder eben den Privatjet hast so, und da hast du eben Zeit, die du sparst und in dieser Zeit kannst du eben lesen, nachdenken, telefonieren, ja. Und das ist eben, ich sag mal, nicht unwichtig. Also das sehe ich ja auch zum Beispiel auf meinen ganzen Reisen. Ja, ich meine, guck mal, du siehst immer, wenn du in so eine First Class Lounge von einer Airline kommst, ja, ob das jetzt so ein Tourist ist, der sich vielleicht einmal so ein Ticket leistet, weil er sich vielleicht mit seinen Meilen upgraden lässt und dann eben, ich sag mal, in Frankfurt Zutritt eben dann zum First Class Terminal hat. Weil den erkennst du daran, dass er, ich sag mal, alle 10 Minuten zum Buffet rennt oder sich, ich sag mal, dann weil du wirst von Platz bedient, sich von der Speisekarte irgendwelche Sachen bestellt, ja. Und dann siehst du die, für die eben diese Lounge Zeit ist. Ja, das heißt, es ist ja so, durch das First Class Terminal sparst du ja am Frankfurter Flughafen, ich sag mal, je nach Betrieb 1 Stunde, 1,5 Stunden, weil die Lufthansa für dich ja praktisch Check-in, Passkontrolle und Gepäckabgabe, alles so innerhalb von 4 bis 5 Minuten erledigt. Das heißt, also du kommst das fängt ja in Frankfurt schon an. Du brauchst ja in Frankfurt nicht mal einen Parkplatz zu suchen. Also wenn du Horn Circle bist jetzt bei der Lufthansa, fährst du vor dem First Class Terminal in Frankfurt vor. Da kommt ein Concierge, der nimmt sich dein Auto. Du wirst gefragt, dann kommen sie wieder zurück. Dann sagst du, ja, ich komme heute Abend um 22 Uhr aus London zurück. Und dann steht dein Auto wieder vor dem Terminal. Ja, also das heißt mit anderen Worten, du fährst vor das Terminal vor, gibst dein Auto ab, bist praktisch sofort bei der Sicherheitskontrolle, bist nach 2 Minuten durch die Sicherheitskontrolle, bist nach weiteren 2 Minuten durch die Passkontrolle und sitzt in der Lounge. Und dann brauchst du auch nicht ans Gate zu gehen, weil du wirst im First Class Terminal ja praktisch von dem Chauffeur zum Flugzeug gefahren. So. Und da siehst du eben, wenn das jetzt ein Privatmann ist, der sich das jetzt einmal im Leben gönnt, weil er vielleicht eben Meilen hat, der genießt das ganze Programm und du siehst da eben, ich sag mal, den Vorstandsvorsitzenden von der Deutschen Bank, der da, ich sag mal, 30 Minuten in der Lounge sitzt und in der Zwischenzeit eben, sage ich mal, nicht ein einziges Mal zum Buffet geht und sich vielleicht gerade mal irgendwie ein Glas Mineralwasser servieren lässt und ansonsten eben arbeitet, was er eben sonst ja nicht könnte. Wenn er eben jetzt irgendwo am Flughafen in der Schlange im Check-in steht und da, ich sag mal, 40 Minuten wartet, bis er dann eben kontrolliert wird. Ja, und du siehst das dann im Flugzeug dann weiter. Ja, also wenn du jetzt so einen Nachtflug nach Singapur buchst als Geschäftsmann oder als du sitzt da jetzt als Privatmann, dann einfach weil du dich jetzt mal upgraden hast lassen mit Meilen, ja, dann wird nach dem Start, sage ich mal, das Abendessen serviert. Ja, dann sitzen die da und lassen sich dann über 3 Stunden dann ihr 4-5-gängiges Menü in der First Class servieren. Und die Geschäftsleute, wenn ich dann an Bord eben gehe, dann sage ich der Stewardess, bitte 2 Gläser Rotwein und dann bitte das Bett machen, dass ich schlafe. Ja? Und dann schlafe ich, um dann am nächsten Tag eben fit zu sein, um in Singapur dann praktisch gleich meine Geschäfte eben erledigen zu können. Ja, also so, ja. So das eine. Und das ist eben bei Warren Buffett, da gibt er eben, ich sag mal, unheimlich viel Geld aus, weil ich sag mal, so eine Stunde mit einem Privatflugzeug kostet 10.000 bis 20.000 Dollar. Ja, aber da ist für ihn Zeit Geld. Ja, also er möchte sich nicht anstellen, er möchte sich das, er fährt zum Flughafen, checkt ein und fliegt ab. Und kann eben praktisch diese gewonnenen 2-3 Stunden, ja, die kann er eben im Prinzip dafür einsetzen, indem er eben arbeiten kann.
Ja, spannend. Hast mir jetzt zumindest meine Vision gegeben, wie ich dann mal tendenziell reisen möchte.
Ja. Also, das ist ja. Für die einen ist der Lounge jetzt eben Luxus, wo ich mal ein Glas Champagner trinke, wo ich dann mal irgendwo mir 2, 3 schöne Salate servieren lasse oder mir einmal, was weiß ich, irgendeinen Fisch servieren lasse oder sonst was, ja. So, und die Leute, die dann wirklich eben dort hart arbeiten, die setzen sich in die Lounge einfach, um ihre Ruhe zu haben. Ja, oder manchmal sind Geschäftsleute ja auch dann praktisch zu zweit oder zu dritt als Gruppe unterwegs und die bereiten dann da eben in aller Ruhe, ohne dass sie gestört werden, dann irgendwo ein Meeting oder sowas vor.
Ich habe noch eine Frage, ich glaube, die betrifft uns alle so ein Stück weit, die wir unsere Rente jetzt privat vorbereiten. Wie hoch muss deiner Ansicht nach der Geldbetrag in etwa sein, den wir im Ruhestand brauchen werden? Und wie kann ich mir den persönlich errechnen? Weil der wird ja nicht für alle gleich viel sein, also je nachdem, wie mein Lebensstil halt ist. Aber wie kann ich mir das, gibt es da eine Faustformel, wie ich das oder wie wir uns alle den mal aus deiner Sicht ganz gut hochrechnen können?
Also eine Faustformel gibt es nicht, weil es kommt ja drauf an, wie lange das ist. Ja, also ich sag mal, wenn du jetzt wie ich mit Anfang 20 anfängst zu investieren für deinen Lebensabend, also praktisch schon mit Sichtweise Alter 50, 55, also wirklich dann 30, 35, 40 Jahre ausnutzen kannst, brauchst du natürlich sehr viel weniger Geld. Du brauchst noch mal weniger Geld, wenn du vielleicht dann, selbst wenn es ein kleines Startkapital von nur 5.000 oder 10.000 Euro vielleicht schon hast. Ja, also auch das ist ein Unterschied. Also jemand, der heute 20 ist und jetzt sagt, ich kann jetzt anfangen, ich sag mal, mit 200 Euro im Monat irgendwas zu besparen. Ja, also ich sag mal, der vielleicht am Anfang seines Berufslebens jetzt, ich sag mal, vielleicht 2.000, 2.500 ist sein erstes Gehalt. Und er sagt, davon kann ich 10% sparen, 200 bis 250. Die will ich also die nächsten 35 Jahre mal eben bis 55 mindestens eben immer investieren. Ja, der hat ja wieder ein ganz anderes Ablaufergebnis, was geringer ist als der auch sagt, ich bin 20 und habe 2.500 brutto und kann davon 250 sparen. Aber ich habe von der Großmutter oder von den Eltern hier schon ein Startkapital von 4.000, 5.000 oder 6.000 Euro. Oder vielleicht, weil dann eben die Großeltern und die Patentanten auch noch dazu gelegt haben, sagt, ich habe sogar ein Startkapital von 10.000 oder 15.000 Euro. Ja, weil das darf man eben nicht unterschätzen. Ich hatte es ja eben vorgestern da in meinem Post geschrieben. Ja, ein Startkapital, ich sag mal, als 20-Jähriger über 10.000 Euro, ich sag mal, einfach jetzt, ich sag mal, die nächsten 40 Jahre in den Aktienmarkt gesteckt und nicht mehr angerührt, dann bis zum 60. Lebensjahr, wird unter der Voraussetzung, dass die nächsten 40 Jahre so sind wie die letzten 40 Jahre, wird alleine dieser Start, dieses Geld von 10.000 Euro in eine Größenberechnung von um die 1,2 Millionen anwachsen. Ja, was ja jemand, der jetzt bei Null anfängt mit 20, ohne die 10.000 zu haben, nicht der Fall ist, weil der fängt dann mit der ersten Sparrate von eben 250 Euro im Monat an. Ja, also es sind die persönlichen Umstände, die vorhanden sind. So, und daraus kann man, aber wenn man die kennt und weiß, kann man sich das dann eben ausrechnen, wo man dann eben, ich sag mal, mit 55 landet. Ja? Landet man dann im besten Falle dort, dass man praktisch sein Arbeitseinkommen dann vollkommen mit Dividenden ausgleichen kann oder zumindestens, und das ist ja Ziel und Zweck der Sache, dass man seine Rentenlücke, ja, weil mit Eintritt ins Rentenalter halbiert sich dann ja mein Einkommen, ja, beziehungsweise es ist ja sogar etwas mehr als eine Halbierung, weil im Moment ist es ja nach den Wahlprogrammen 48% soll dann eben die Rente sein vom Gehalt. So, ich sage es mal so, jemand, der kein Startkapital hat, aber wirklich von 20, 22, 23, 25 an 10% seines Gehaltes monatlich in Aktien-ETFs oder Aktien investiert, der sollte irgendwo, ich sag mal, zwischen 55, so, ich sag mal so um die Pi mal Daumen, um die 50, also um die 55, so dastehen, dass er im Prinzip inklusive dann seiner gesetzlichen Rente, ja, die dann vielleicht eben nicht mehr 48, sondern nur noch 40% ist, es aber trotzdem schaffen sollte, praktisch mit 100% seines Einkommens in Rente zu gehen. Also ohne Verluste. Mhm.
So. Du hast gerade gesagt, wenn das Wachstum, ich sag mal, ja, die nächsten 40 Jahre genauso stark ist wie die letzten 40 Jahre,
ja,
glaubst du nicht sogar, dass das Wachstum die nächsten 40 Jahre sogar noch stärker sein wird als die letzten 40 Jahre durch zum Beispiel Dinge wie das Internet und schnellere Wissensverbreitung?
Also ich glaube, dass wir so ein Wachstum bekommen werden wie die letzten 40 Jahre. Also es ist ja so, wenn du dir heute mal die Renditen anguckst die Zeit seit 1900, wo ich angefangen habe, 1982, kommst du auf Aktienmarktrenditen von knapp unter 10%. So, inklusive der reinvestierten Dividenden erhöhst du das, wie im Falle des Dow Jones, das hatte ich ja auch in dem Post gezeigt, da erhöht sich dann diese Aktienrendite, die ungefähr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich müsste in meinen Post mal gucken, was ich jetzt nicht kann, weil wir ja hier gerade diskutieren. Ja, aber ich glaube, der Dow Jones hatte eine Rendite von, glaube ich, 9,8, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Rendite inklusive der reinvestierten Dividenden stieg dann von 9,8 auf diese 12,8%. So. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch eine ähnliche Entwicklung in den nächsten 40 Jahren haben. Ich glaube nicht, dass wir eine deutlich bessere Entwicklung haben werden, sondern dass die so ähnlich bleiben wird, weil wir natürlich Fortschritte machen, so mit Internet und allem drum und dran. Aber das haben wir ja eben in den 40 Jahren zuvor auch gemacht. Ja? Aber vor 40 Jahren war das eben nicht das Internet, sondern da war das schlichtweg das, was heute schon, ich sag mal, wieder ein Oldtimer ist, der PC, dass wir plötzlich unabhängige PCs hatten, ja. Wenn man mal überlegt, der Bill Gates ist ja damit reich geworden, indem er seiner Mutter gesagt hat, du Mama, kannst du dir vorstellen, dass irgendwann mal in jedem Privathaushalt ein Computer steht? Und daraufhin hat seine Mutter gesagt, du spinnst, das wird nie der Fall sein. So, heute wissen wir, die Mutter hat sich geirrt und der Bill Gates hatte recht und er ist einer der reichsten Menschen dieser Erde. So, das heißt, die Errungenschaften, die wir heute haben, werden unser Leben in den nächsten 10, 20 Jahren vereinfachen, verbessern und effizienter machen. Aber das hatten wir ja auch, ich sag mal, in den 80er Jahren. Ja, als eben damals eben aus heutiger Sicht primitive Computer und Elektronik unser Leben einfacher machen. Oder wenn ich mal überlege, mein erstes E-Mail-Account hatte ich Ende der 90er Jahre bei der UBS. Ja, also als ich von 1998, 99 bei der Bank in Deutschland gearbeitet hatte, hatte ich als Mitarbeiter noch keinen E-Mail-Account. Aber als ich dann bei der UBS war, hatte ich also plötzlich einen E-Mail-Account. Das war eben vor 23 Jahren was Neues. So, heute ist mittlerweile ein E-Mail-Account auch schon wieder so irgendwo, ja, auf dem Weg ins Museum. Ja, weil wir andere Kommunikationswege finden. So, aber es ist natürlich für sich eine Verbesserung eben damals. So, und wir haben immer diese Phasen, wo wir eine irre technologische Beschleunigung haben. Aber wir haben auch immer wieder eine Phase, wo wir dann eben Rückschläge haben. So, und deswegen glaube ich persönlich eher, dass wir bei diesen 9,6, 9,8% Rendite bleiben werden. Das Interessante ist ja, dass diese Rendite von diesen 9,8% nicht nur in diesen 40 Jahren gelten, wo ich Aktionär bin, sondern du kannst ja heute in Studien der Credit Suisse, die untersuchen ja jährlich die Aktienrenditen zurück bis ins Jahr 1990. So, da haben wir noch mehr Epochen. Und auch da, wenn du siehst, die Rendite des S&P 500 seit dem Jahre 1900 ist 9,6% ohne die reinvestierten Dividenden. Also weil ja immer wieder eben, aber was mich jetzt so optimistisch macht, ja, was mich jetzt so optimistisch macht, ist ja eben, dass wir vielleicht ein bisschen besser werden als die 9,6%. Nicht, weil wir vielleicht technologisch noch effizienter werden, aber weil ich mir für uns alle wünsche, dass wir uns zwei Ereignisse aus dem letzten Jahrhundert hoffentlich für immer ersparen können. Das ist nämlich ein Dritter Weltkrieg. Und man muss ja bedenken, zwischen 1900 und eben dann 2020, ja, also über 120 Jahre hat die Credit Suisse das jetzt gemessen, ja, waren zwei Weltkriege. Der eine hat 4,5 Jahre, der andere hat 6 Jahre gedauert. Und das hat eine Verwüstung hinterlassen. Dagegen war die Corona-Krise im letzten Jahr eben, ich sag mal, ein laues Sommerlüftchen. Ja, also, und das ist dieser Optimismus, den ich sage, vielleicht gelingt uns das. Ich sag mal, in den nächsten Jahrzehnten auf diese 9,6, 9,8 vielleicht eben sogar eine 10 draus zu machen oder 10,1, da bin ich jetzt mal Optimist, weil wir so klug sind, dass wir hoffentlich erkennen, dass das Dümmste, was man eben anzetteln könnte aus heutiger Sicht, ich sag mal, ein Dritter Weltkrieg wäre. Ja, und wenn uns das erspart bleibt, dann haben wir eben, ich sag mal, alle, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr gutes Leben vor uns.
Ich finde, eine Sache, die dafür spricht, dass das Wachstum stärker ist, ist die Verbreitung von Wissen. Ja. Ich habe mal gelesen, dass Historiker angenommen haben, dass sich das Wissen bis zu dem Jahr 1900 auf diesem Planeten etwa alle 100 Jahre verdoppelt hat. Zum Beispiel bei Christi Geburt, da hatte das noch mehrere hundert Jahre, ich glaube 800 Jahre gedauert, bis sich sozusagen eine Wissenseinheit auf der Welt verdoppelt hat. Ne? Ja. Wir sind inzwischen so schnell, dass wir unter einem Jahr sind. Also ich sag mal, jedes Jahr verdoppelt sich das Wissen auf diesem Planeten durch das Internet, ne? Durch diesen Wissensaustausch, auch das, was wir jetzt hier machen, ja. Und das ist für mich ein enormer Wachstumstreiber, der es vielleicht uns gar nicht abschätzen lässt, was da überhaupt alles noch passiert. Und das war vor 40 Jahren noch nicht der Fall. Da wird man wahrscheinlich bei, sagen wir, alle 20 Jahre gewesen sein, ne? Wann sich das Wissen verdoppelt hat.
Also ich glaube, Wissen hatte man damals auch schon. Ich glaube, das ist die Geschwindigkeit, wie das Wissen heute bei uns ankommt. Ja, also das heißt, also die Geschwindigkeit, wie wir neue Dinge erfahren. Aber wir sehen eben auch, dass gewisse Dinge eben nicht einwandfrei. Also wir merken im Prinzip den Wissensvorschritt oder die Geschwindigkeit, genau das, was du sagst, wo wir das jetzt positiv merken, ist bei dem Impfstoff gegen Corona. Ja, wir haben noch nie so schnell einen Impfstoff entwickelt gegen eine wirklich tödliche Krankheit, die ja praktisch dann die halbe Welt oder die ganze Welt erfasst hat. Das hätte vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht ein Jahr gedauert, sondern 2 bis 3 Jahre. Ja? Aber wir sehen auch Technologien, da dauert es viel länger oder möglicherweise, vielleicht erleben wir gar nicht mehr, dass es funktioniert. Also zum Beispiel ein Thema, wo ich so ein bisschen der Skeptiker bin, ja? Nicht, dass wir es nicht bekommen, aber vielleicht noch viel länger brauchen, als wir denken, ist autonomes Fahren. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass ich als 10-jähriger Schuljunge schon Technikbücher in der Hand hatten, wo dann eben drin stand, dass praktisch dann 1980 praktisch wir nur noch autonom fahren. Ja, so, wir haben jetzt nicht mehr 1980, sondern 40 Jahre später. Und wir sind auf diesem Gebiet nicht deutlich. Wir sind weitergekommen. Ja, wir haben heute Fahrassistenten, die uns beim Parken helfen, die uns bei der Spur helfen. Also wir haben heute unheimlich viele, aber diesem, also ich sag mal, in den 70er Jahren gab es diese Hovercraft. Das war so ein Luftkissenboot. ein Luftkissenboot, was über den Ärmelkanal fuhr. Und aufgrund dieser Technologie haben dann Wissenschaftler, boah, das ist ja fantastisch, dass da gleitet ein Luftkissenfahrzeug praktisch automatisch über die Nordsee von Frankreich nach England in relativ kurzer Zeit. Und es war diese technologische Überzeugung, dass wir auf diesen Luftkissenfahrbooten irgendwann über die Straßen schweben. Automatisch gesteuert. So. Ja, also junge Leute wissen heute gar nicht mehr, was Hoovercraft ist. Die sagen, Google, was ist Hoovercraft? Ja, das war mal eine Technologie. Ja, oder auch dieser Transrapid, dieser Zug von Thyssen, der fährt heute praktisch, ich sag mal, es gibt eine Strecke, die er fährt. Das ist der Flughafen praktisch von in Shanghai, von der Stadt zum Flughafen. Ja, aber der Transrapid, da wurden Milliarden reingesteckt, der ist nie praktisch an den Markt gekommen. So. Und ich bin eben so ein bisschen skeptisch bei diesem autonomen Fahren, weil man mir das praktisch vor 50 Jahren schon gesagt hat, dass das in 10 Jahren kommt. Und heute muss ich mir auch an der Börse jeden zweiten Tag anhören, dass das in den nächsten 5 bis 10 Jahren kommt. Vielleicht kommt es, vielleicht nicht so. Also das heißt, es gibt Entwicklungen, die gehen viel schneller. Und es gibt Entwicklungen, die sind eben ja, viel, viel, viel langsamer, als wir glauben. Wo man vielleicht dann irgendwann mal glaubt, kommen sie überhaupt noch. Ja? Ein anderer Punkt, wo man schön die Geschwindigkeit sieht, das sind eben die Börsen. Ja? Also wenn heute dem amerikanischen Präsidenten was passiert, ein Attentat oder ich sage mal ein Herzinfarkt, ja, der verstirbt heute, was wir ihm nicht wünschen wollen, ja? Dann glaube ich, brauchen wir keine großen Propheten zu sein, was morgen an der Börse in New York ist. Ja? Ich habe das einmal mit dem George Bush Senior, also dem George Bush, der eben praktisch von 1988 bis 92 Präsident war, der hat mal vor laufenden Kameras einen Schwächeanfall bekommen. Ja, also er war bei einem Staatsbankett in Tokio und bekam eben vor den laufenden Kameras ein Schwächeanfall, wo er sich tatsächlich auch vor der Kamera übergeben musste. Und der Dollar und die amerikanischen Aktien rauschten irre schnell in die Tiefe, weil man dachte, die Verschwörungstheoretiker dachten gleich, der ist jetzt vergiftet worden bei dem Staatsbesuch. Andere haben gesagt, der hat jetzt einen Herzinfarkt bekommen, der verstirbt jetzt da vielleicht in Japan. So, das heißt, die Börse hat unmittelbar reagiert. So, als Abraham Lincoln vor über 200 Jahren erschossen wurde in dem Theater, wo er saß, dann dauerte diese Nachricht 3 Wochen, bis sie überhaupt nach Europa kam. Ja, also das ist ja das, also durch diese Geschwindigkeit. Ja, das heißt vor ein paar Jahren, ja, da konnte in New York etwas an der Börse passieren. Ja, dann haben wir das ein paar Tage später mitbekommen. Heute kann in New York was passieren und dann sitzen wir live davor und können dann sofort unsere Schlüsse und unsere Reaktionen daraus ableiten. Ja, also wir haben, also Wissen ist klar, Geschwindigkeit ist auch klar. Beim Wissen erleben wir nur immer wieder, dass gewisse Technologien praktisch funktionieren und gewisse eben nicht. Also bei dem autonomen Fahren, da erlebe ich jetzt seit 50 Jahren, dass wir da die letzten Meter einfach nicht schaffen. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, von denen wir heute profitieren, zum Beispiel das Smartphone. Ohne das Smartphone würden wir heute jetzt nicht seit über einer Stunde diskutieren. So, im Jahr 2002, im Jahr 2003 wusste noch kein Mensch, dass wir ab 2005 das Smartphone haben. Und dann war es plötzlich da. Ja, das heißt, also sehr, sehr häufig kommen solche Dinge auch. Und wir rechnen gar nicht damit. Mhm. Ja, so. Und dann Dinge, wo wir mit rechnen, da will der Durchbruch einfach nicht so kommen, wie wir denken. Er müsste jetzt eigentlich morgen kommen, weil verdammt nochmal, wir haben Apple, wir haben Google, also jeder forscht an den selbstfahrenden Autos und irgendwo kriegen wir es, ich sag mal, nicht auf die letzten 2 Kilometer gesetzt.
Mhm. Ja, spannend. Du hörst wahrscheinlich auch schon, ich habe es hier ab und zu gelesen, mein Sohn verlangt nach Kuscheleinheiten. Ja. die Zeit ist ja auch wieder verflogen.
Und wir sind ja auch gut dabei. Nee, da würde ich sagen, jetzt kommen die richtig wichtigen Prioritäten.
Helmut, wir sehen uns ja, ja. Das ist ja auch mal wieder schön, in einem Monat dann live in Hamburg. Ja. Darauf freue ich mich schon sehr. Und schön, dass ihr alle dabei wart, heute wieder fleißig hier auch kommentiert habt. Besten Dank auch für die Abzeichen. Das Geld hier wird natürlich gespendet. Bin dankbar für jedes Abzeichen, weil das gibt dann auch dem, dem Instagram-Algorithmus seine Bestätigung, dass das Ganze ein guter, interessanter Inhalt war. Und das wird dann im Nachgang entsprechend noch mal mehr ausgespielt. Ansonsten auch die Bitte an euch, die Aufnahme ist im Instagram-Profil gleich zu finden, nochmal sich 2 Minuten zu nehmen und einen Kommentar drunter zu schreiben. Das bringt dann auch nochmal deutlich mehr Reichweite und damit hilft er uns eben mehr Sichtbarkeit insgesamt zu erzielen. Also dafür vielen Dank an jeden, der hier sozusagen mithilft, dass die Inhalte auch weitergetragen werden. Und an euch einen schönen Abend und dir auch, Helmut, bis ganz bald.
Ja, ich sag mal, hab du bitte jetzt viel Freude mit deinem Sohn und ja, uns allen wünsche ich jetzt auch einen schönen Abend und ich sag mal, hoffentlich dann auch in Zukunft weiterhin gute Börsenkurse. Darüber haben wir ja heute so gut wie gar nicht gesprochen. Das machen wir dann beim nächsten
Mal. Alles klar, bis dahin. Also, ciao.
Gut, ne? Jo, tschüss. Tschüss.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.